attention.
Nova Stofsten San. En Etzele Strogon, en Tupfel Tijon, oder vielleicht doch ein Hauch von Süßen. Es ist ein Krampf. Ein Kampf. Ein Duell Mann gegen die Tube. Weil da sind wir uns ehrlich. Senfspurt ist Männerspurt. Aber nur weil keine Frau so deppert ist, ein Tableau mit 28 Senfsorten aufzumalen und das dann alles durchzutesten.
Wir sollten alle ruhiger werden, mein lieber Einkermann. Aber ich kann nicht ruhig werden. Ich bin in der Steiermark bei meinen Eltern. Was sehe ich auf dem Wohnzimmertisch vor dem Fernseher, wo natürlich Tag und Nacht Sky läuft? Ich sehe das hier. Liebe Freunde da draußen, die ihr es nicht sehen könnt, ich halte gerade in die Kamera Asterix in Lusitanien, der jüngste Band aus der Feder von Fab Caro, den Text, und Didier Conrad oder Conrad, Didi Conrad, hat gezeichnet. So, es ist eine Bankrotterklärung, es ist eine Beleidigung jedes Asterix-Fans, der, was ist das für ein Band jetzt, 41, es ist spätestens, also ich sag, der letzte richtig geile Band war das Geschenk Cäsars. Die große Überfahrt war schon faul, Obelix GmbH und Co. KG meinetwegen. Danach ist fast nichts mehr Gutes gekommen und das hier ist das Schlimmste, was ich jemals an Asterix gelesen habe. Es ist ein Kindercomic und das konnte eben René Goscinny, der Ärmste, der ja damals, du erinnerst dich, ich habe es dir erzählt, der war ja beim Arzt und hat sein Herz testen lassen. Da wollte der Arzt und gesagt, setz dich auf den Ergometer. Und René Goscinny fliegt runter und hat einen Herzinfarkt und stirbt dort in der Arztpraxis. Goscinny würde sich, und jetzt auch Albert Uderzo, der gemalt hat, das vielleicht weniger, also von der Bildqualität her meinetwegen, aber die Texte unterirdisch, Markus. Und ich wollte mich nicht mehr aufregen.
Ich kann dazu nur sagen, mein lieber Jens, es tut mir leid, wenn du darüber sprechen willst, können wir das machen. Ich habe Zeit.
Ja, nein, es ist wirklich schlimm. Also es ist wirklich, wirklich schlimm. Und ich habe das schon in Wien gekauft. Ich habe nach 10 Seiten aufgehört zu lesen, weil ich mich persönlich beleidigt gefühlt habe. Ich bin hier in meinem Elternhaus übrigens. In der
schönen Steiermark. Wie ist das generell?
Steiermark schon.
Wie schön, Steiermark schon.
Ja, die Steiermark ist generell schön. Ob ich das jetzt auf Volzberg auch so übertragen würde, bin ich mir nicht ganz sicher.
Natürlich. Natürlich, das großartige, schöne Volzberg. Wie ist denn die generelle? Ich habe zwar natürlich in der Süddeutschen mitbekommen, dass es einen neuen Asterix gibt, habe natürlich sklavisch das nicht gelesen, noch nicht mal den Untertitel der Schlagzeile. Wie ist denn das generelle Echo in der Community, mit der du natürlich top vernetzt bist? Was sagen so deine anderen Asterixianer? Wie nennt man die überhaupt?
Ja, Asterixi vielleicht. Vielleicht Asterixi, so wie wir früher alle Federisti waren. Naja, wer war der einzige Kollege, der schon lange nicht mehr bei Sky ist, aber der sich auch, kannst du dich noch erinnern, wer das war, der bei Sky auch tatsächlich sich auch geäußert hat dann zu Asterix. Also vielleicht nicht on air, wenn er gerade in der Konferenz Frankfurt gegen Bielefeld gemacht hat, aber es gab einen Sky-Kollegen, ja, mach dich nur größer. Mach dich nur größer.
Ich bringe mich mal ein bisschen mehr in den Mittelpunkt, dachte ich. Ja, sieht auch lustig aus, wenn man hier so durch das Studio fliegt.
Ja, das ist großartig. Vor allen Dingen die Leute, die uns nur hören.
Ich hüpfe ein bisschen mit dem Hüpfball herum. Weiß ich nicht.
Marc Hindelang. Marc Hindelang war jemand, der den Asterix fast sklavisch gelesen hat und ich muss ihn mal anschreiben. Ich bin die Community. Das möchte ich sagen. L'état, c'est roi. C'est moi, nicht c'est roi, sondern c'est moi. Die Community bin ich. Ich bin absolut, ich bin bestürzt, wie schlecht das ist. Dann habe ich einen Pro-Tipp für dich, wenn wir gleich so reingehen wollen.
Ja.
Ja, ja. Du hast ja letzte Woche zu mir gesagt, schau dir doch Task an. Ja. In der Sky Mediathek. So, was mache ich? Ich sage meiner Freundin, der Anchorman hat gesagt, Task. Können wir uns anschauen. Aber der Anchorman hat auch gesagt, langsames Erzähltempo. Wir fangen also Task an. Und wenn du jetzt natürlich mich und meine Freundin und alle Hörerinnen und draußen in eine Serie reinschickst, wo du schon sagst, langsames Erzähltempo, also nach ungefähr einer Viertelstunde sind meiner Freundin die Augen zugefallen. Was soll ich dir sagen? Ich selbst, ich war jetzt auch noch nicht so richtig gecatcht. Ich meine, Mark Ruffalo, ja. ist er oberstes Regal, was die Schauspieler angeht? Ich meine, ich finde es immer gut, wenn jemand alt und zottelig ist und lange Haare und grauer Bart, fantastisch. Aber noch hat es mir nicht abgeholt, muss ich sagen.
Ja, aber deswegen ja meine Warnung. Und ich bin ja nicht schuld daran, dass Menschen in deiner Gegenwart einschlafen, mein lieber Jens. Im Gegenteil, ich hatte euch vorgewarnt. Ich habe jetzt nicht gesagt, haltet euch fest, da geht's ab wie irgendwas, sondern ich habe eben gesagt, es ist tatsächlich ein bisschen so ein langsames Erzähltempo, aber man muss sich drauf einlassen. Also finde ich, weil es ist ansonsten brillant. Und ich bin sehr froh, dass du nicht Iris Affair angeguckt hast. Zumindest bin ich da jetzt noch nicht so reingewachsen in diese Serie. Und insofern finde ich es Task eine absolute Sehempfehlung nach wie vor. Und gerade vielleicht für eben die Winterabende, die sind ein bisschen langsamer und länger.
Es sind länger, ja. Lustig war übrigens, weil ich gesagt habe eben meiner Freundin, ja, der Anchorman hat gesagt, das müssen wir uns anschauen. Und dann schaut sie mich an, haben wir vom Anchorman schon eine Empfehlung bekommen, die irgendwas getaugt hat?
What?
Du erinnerst dich, du hast mir damals ja gesagt, wir müssen diesen Film oder wir sollten diesen Film anschauen. Gold, erinnerst du dich?
Oh ja,
Entschuldige. Ich fand den dann, also im Nachhinein betrachtet, übrigens, es wird hier geheizt in diesem Haus, wie blöd, aber wer mich im Video sieht, ich sitze hier trotzdem mit dem Chili.
Ja, du hast Gold, Sponsorenverpflichtungen natürlich, deswegen musst du das tragen.
Also Gold, jetzt, wenn man es so direkt gesehen hat, diesen Film, habe ich gesagt, okay, interesting, aber jetzt im Nachgang, wenn ich drüber nachdenke, der war nicht schlecht. Gold war wirklich nicht schlecht.
Gold war immer toll, also war immer großartig. Ja,
zu jeder Gelegenheit. Aber
dafür muss ich mich auch nicht rechtfertigen.
Nein, überhaupt nicht.
Werde ich auch nicht tun. Weil dafür ist meine Erinnerung viel zu gering, als dass ich jetzt noch wüsste, welche Serien ich dir sonst quasi fast anbefohlen habe. Abgesehen von natürlich auch Testo, dass du natürlich sklavisch nicht geguckt hast, obwohl es definitiv eine ganz wichtige Sehempfehlung ist. Ich weiß nicht, was ich dir sonst überhaupt empfohlen habe. Du bist ja immer früher und schneller und dichter dran als ich.
Naja, also, darf ich eine sexistische Kritik an Sexismus anbringen?
Oh, nee, das nicht. Es fing jetzt so gut an, Jens, mach nicht alles kaputt. Ja, bitte.
Also die Serie du jour, die wir uns gerne anschauen, ist Landman. Ich habe es, glaube ich, hier schon mal erwähnt. Billy Bob Thornton in der Hauptrolle, Taylor Sheridan, der auch bei Yellowstone viele der Drehbücher geschrieben hat, der so unfassbar viel Kohle haben muss, dass es ihm einfach langweilig ist und er nichts anderes macht, als TV-Serien zu schreiben. Und Landman ist jetzt, wir sind mit der ersten Staffel fertig. Die zweite beginnt am Montag, also am 16.11. kommt die zweite Staffel Paramount Plus raus. Und wenn du hier das Casting anschaust, das passiert ist für diese Serie, es ist in einer Art und Weise sexistisch, die schon fast wieder lustig ist. Es gibt vier Frauen, die bedeutende Rollen darin spielen. Jetzt sind Geschmäcker verschieden, aber eine besser aussehend als die andere. Ja, kann man natürlich sagen, okay, die Frau, die Ehefrau von Billy Bob Thornton spielt, ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ganz objektiv betrachtet eine sehr attraktive Frau. Genauso wie die anderen drei Frauen, die da eine Rolle spielen. Also es gibt eine Anwältin, Spoiler Alert, sieht aus wie die junge Cindy Crawford, nur deutlich hübscher, wenn du weißt, was ich meine. Also unfassbar, eigentlich unfassbar. Aber auf der anderen Seite, es geht schon damit los, bei den Männern scheint alles erlaubt zu sein. Bei den Männern, jede Bierwampe wird gefeiert, jede Scheißfrisur zum Beispiel. Billy Bob Thornton mit einem ganz komischen, früher hat man gesagt, eine Animation hat er drin in den Haaren gehabt. Also ganz komisch gefärbt, also das finde ich schon wirklich in einer Art und Weise sexistisch. Könnte ich bitte auch eine, unter Anführungszeichen, immer noch attraktive, aber normal aussehende Frau in meiner Serie haben? Offenbar nicht. Nicht bei Taylor Sheridan. Da müssen alle Frauen in einer Art und Weise gecastet sein, die, wie gesagt, auf der einen Seite fast lustig ist, aber schon ein bisschen sexistisch auch. Ein kleines bisschen.
Was dir alles auffällt. Ich habe allerdings von Landman keine Sekunde gesehen. Deswegen kann ich das da nicht beurteilen. Bei Task ist es ja so, ich glaube, da werden, ja, da gibt es tatsächlich so die weibliche, tatsächlich klassische Schönheit eher nicht.
Okay,
wobei es sind, ich finde, die Frauen grundsätzlich nicht unattraktiv, aber jetzt so herausgeputzt, wenn du mit Cindy Crawford ankommst, bin ich jetzt mal gespannt, wer da sonst widersprechen würde. Ich dachte, ich hätte Dumpfbacke da gesehen. Aber es ist sie. Sie ist es tatsächlich nicht. Du erinnerst dich, natürlich.
Natürlich, Dumpfbacke, natürlich.
Die war es nicht. Und bei den Männern ist es tatsächlich so, da ist eher so der raue, die raue Schönheit gefragt. Und natürlich bei dem einen, der eine Polizist, der ist, würde ich sagen, schon relativ klassisch schön vielleicht. Also das ist dann vielleicht eher ein wenig umgedreht im Vergleich zu deinem Landman.
Ist Dumpfbacke Christina Applegate? Bin mir nicht
ganz sicher. Ja, natürlich. Natürlich.
Ah, natürlich. Okay, gut.
Ja, ja. Und die spielt da natürlich nicht mit, aber es gibt da eine Frau, bei der ich gedacht habe, das ist sie das? Das könnte sie doch sein, aber sie war es tatsächlich nicht. Also wenn ihr jetzt schon mal euch auch die Frage stellt, sie ist es nicht, aber wenn ihr euch noch nicht die Frage stellt, schaut mal rein und fragt euch, ob ihr euch auch die Frage stellen würdet.
Ja, also wir haben mal kurz reingesneakt, aber sind so weit noch nicht gekommen. Eine Sache noch, weil wenn ich für dich überhaupt einen Vergleich heranziehen könnte und wollte, dann ist es natürlich Steven Spielberg. Machen wir uns mal überhaupt nichts vor. Ja, ja?
Natürlich.
Der Einzige, der in deiner Liga spielt. Und Steven Spielberg hat dann auf der anderen Seite, du sagst, okay, Task, langsames Erzähltempo. Steven Spielberg hat gesagt, vor One Battle After Another, in der ersten halben Stunde dieses Filmes passiert mehr als in seinem gesamten Filmkosmos, den er geschaffen hat, insgesamt. Und da muss ich sagen, okay, da gehe ich da mit einer Erwartungshaltung, da bin reingegangen in diesen Film, der gut war, aber ich meine, wenn du und Steven Spielberg mir sowas versprecht, dann das ist nicht zu erfüllen. Und dieser Film, also One Battle After Another, hat diese Erwartung auch nicht erfüllt. Aber das ist dann genau das Gegenteil gewesen. Steven, ich weiß, du hörst uns, Spoiler Alert, häng mal die Latte nicht ganz so hoch, weil die ist, ja, die kann ich nicht überspringen und der Film schon gar nicht.
Vielleicht musst du genauer hingucken.
Das auch. Frage, Fußballfrage.
Ich schaue mal, ob ich mir noch was aufgeschrieben habe, aber ich bin auf deine Fußballfrage gespannt.
Gestern Abend, Donnerstagabend, hat Portugal die vorzeitige Qualifikation für die Fußballweltmeisterschaft versäumt, weil sie in Irland, ich glaube, mit 0-2 verloren haben. Und Cristiano Ronaldo hat ich habe es nicht gesehen, also ich habe die Szene nicht gesehen, Cristiano Ronaldo hat direkte rote Karte?
Glattrot.
Also er hat glattrot bekommen für eine Tätlichkeit. Wie gesagt, ich habe die Szene nicht gesehen, aber ich habe die Vermutung, die wird durch nichts begründet ist, aber außer durch mein Bauchgefühl. Glaubst du, dass die europäischen Schiedsrichter, dass denen Ronaldo dermaßen auf die Nerven gegangen ist, während seiner gesamten Zeit bei Manchester United, bei Real Madrid, zwischendurch bei Juventus, dass die jetzt sagen, oder danach bei Juventus, junger Freund, du darfst dir nichts erlauben, sonst kriegst du rot, egal was du machst. Also nicht egal was du machst, ein kleiner Anlass muss schon da sein, aber dass die Zündschnur ein bisschen kürzer ist, weil ich glaube, so etwas gibt es bei Schiedsrichtern.
Ich glaube, das gibt es bei Schiedsrichtern erstaunlich deutlich weniger als bei unsereinem. Ich glaube,
echt?
Würde ich jetzt schon mal behaupten, du bist ja als Schiedsrichter nicht geeignet, wenn du mit irgendwelchen Vorurteilen in so ein Spiel gehst und wenn du dir denkst, boah, diese Piep, egal welche Nation man da jetzt eintragen mag oder dieser Typ, den habe ich noch nie gemocht und der ist sowieso. Natürlich wird unter Schiedsrichtern gibt es so Dinge, dass man sagt, auf den muss man aufpassen, das ist so ein Diver, ja, hätte man vor der VAR-Zeit gesagt, das gibt's ja heutzutage zum Glück. Das ist vielleicht die große Erkenntnis aus den VAR-Tagen, dass es diesen klassischen Schwalbenkönig, dass es den nicht mehr gibt. Es gibt ihn situativ hin und wieder, wo man sagt, boah, das darf er doch nicht bringen. Aber es hat ja, und das ist, da kommen wir dann gleich zu einer anderen Kritik, es hat ja meistens nicht so die Konsequenzen, aber das ist, glaube ich, tatsächlich so ein kleiner Gewinn. Und da wird sicherlich auch in Schiedsrichterkreisen sich so ein bisschen ausgetauscht oder wurde früher, dass man gesagt hat, du, auf den musst du immer ein bisschen besonders aufpassen oder so. Aber jetzt gerade einer wie Ronaldo, das ist ja jetzt nicht Gattuso oder sowas, wo man sagen würde, hey, der Typ, der holzt da schon sein ganzes Leben lang durch die Gegend. Ich würde spontan beantworten, lange Rede, kurzer Sinn, mit Nein.
Nein, nein. Na gut. Nein.
Und jetzt kurz zum VAR. Meine Kritik daran ist, dass zu wenig sanktioniert wird, wenn eigentlich durch den VAR rauskommt,
dass es gar nicht so ist. Ich weiß, was du sagen möchtest. Ja.
Und dazu gehört für mich, was dringend sanktioniert gehört, ist für mich der Griff ins Gesicht, wenn ich an der Schulter gedrückt, geschlagen, geschoben werde. Wenn ich das klar sehen kann in der VAR-Kamera, dann ist das doch zu sanktionieren oder eben im VAR-Bild oder wie auch immer. Und bei einer Schwalbe bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob da, wenn jetzt rauskommt, das ist kein Elfmeter, sondern es ist eine Schwalbe, gibt es dann eigentlich immer Gelb für den Schwalbisti oder nicht? Ich glaube, solch da bei den Dingen so retrospektiv das Ganze nochmal zu ahnden, da war man früher weiter, fand ich fast.
Also ich wusste, dass du das sagst, weil wir dann, also du, Steven Spielberg und jetzt auch ich, wir sind da wirklich auf einem Level. Genau das ist es. Wenn jemand an der Brust berührt wird, dann dahin sinkt und sich im Gesicht hält, da muss der VAR eingreifen und das ist eine Unsportlichkeit. Einmal eine rote Karte passiert nie wieder, wenn du das einmal sanktionierst. Aber es muss halt sanktioniert werden. So, da bin ich ganz, ganz, ganz komplett bei dir. Und das ist auch schon alles, was ich sagen wollte. Ja?
Wobei Rot wirst du nicht durchkriegen. Wobei Rot ja, kommen dann alle wieder die Traditionalisten. Oh, das macht doch das Spiel kaputt. Oh, dann haben wir 7 Rote im Spiel, ohne ja. dass sie das reflektieren und mal sich fragen, ja, warum haben wir dann eigentlich 7 Rote in jedem Spiel oder sowas? Weil das vielleicht so Dinge sind, die einfach da tatsächlich nicht reingehören und die sich zu sehr da eingebürgert haben. Vielleicht noch, genau, wo wir gerade bei dem Thema sind, was ich ganz interessant finde, wir bekommen ja immer vor einer Saison diese Schulung von
Ach, das wollte ich auch sagen.
Schiedsrichter. Ja, bitte, sag mal. Ja, ja. Und da haben wir schon seit Jahren immer mal wieder den Punkt gehabt, wo wir gesagt haben, warum wird da eigentlich nicht eingeschritten bei dieser Rudelbildung? Wenn ein Schiedsrichter was pfeift, dann sind 7, 8 Spieler um ihn. Warum zeigt man denen nicht einfach gelb oder schickt die einfach weg? Da hieß es, nee, das kann man nicht machen. Das wäre ja, weil das ist quasi eine gelbe Karte, eine rote, ist ja quasi Berufsverbot. Und das ist zwar so ein Pakt, dass die Spieler das soweit akzeptieren, aber wenn man dann wegen sowas gelb zeigt oder mehr, dann wird das kein Echo finden. Keiner spricht mehr über diese Captain's Speech, wie man es natürlich zu nennen hat, weil einfach nur Kapitänsregel oder sowas wäre ja auch blöd. Aber das ist doch wirklich etwas, was völlig geräuschlos super funktioniert, was man noch einen Ticken härter hier und da ahnden könnte vielleicht, aber was uns definitiv Riesenschritte vorangebracht hat. Und früher hat man gesagt, das geht nicht, bis dann die IFAB fast schon aus dem Nichts doch damit ankam und etwas beschlossen hat, was jedem aus dem Herzen spricht, nämlich dass nicht ständig der Schiedsrichter belagert und belabert wird. Und das ist so ein Beispiel dafür, dass man auch, obwohl manche da so unglaubliche Ängste vorhaben und Vorbehalte, dass einige Dinge, die dem gesunden Menschenverstand folgen, dann im Fußball doch funktionieren können.
So, aber das funktioniert natürlich auch nicht hundertprozentig reibungslos, wie ich finde. Wenn wir an diese Szene denken bei PSG gegen die Bayern, die rote Karte, die spätgegebene rote Karte gegen Diaz. Was in Gottes Namen bespricht Kimmich da mit dem Schiedsrichter? Der Schiedsrichter hat was auf dem Ohr. Wir gehen davon aus, dass er rausgeht und dass diese Szene sieht. Kimmich kann diese Szene nicht sehen und das jetzt Kimmich ist nur Pass pro Toto. Und das, ich sage, lass den Schiedsrichter in Ruhe mit demjenigen da draußen kommunizieren. Lass ihn dann anschauen. Der braucht eure Interpretation dieser Szene, braucht er nicht. Kimmich hin oder egal wer. Also,
er ist immerhin der Kapitän.
Naja,
er ist immerhin der Kapitän, das vielleicht, aber wie gesagt, ich hab ja auch gesagt, es ist definitiv noch nicht am Ende angelangt, diese Regel, und muss nach wie vor, stringent und konsequent geahndet werden. Dazu gehört natürlich auch, dass der Schiedsrichter einen klar für ihn abgeschirmten Bereich am Monitor haben muss, wo jetzt nicht irgendwie vielleicht zwischen den Trainerbänken, wo nicht die Trainer von beiden Seiten ihn dann noch irgendwie belabern oder sowas. Weil mittlerweile hat ja jeder Kreisligist ein iPad an der Bank, wo er sich jede Szene sofort nochmal anguckt und sowas und ist damit natürlich besser informiert als ein Schiedsrichter. Das ist dann vielleicht auch nicht so ganz top.
Also irgendwann, wahrscheinlich schon in 3-4 Jahren, wird es dann so sein, dass jemand mit solchen Google- oder Apple-Brillen reinkommt und die Szene nur in seiner Skibrille abläuft. Das wäre was. Aber zu diesem VAR, wenn ihr diese Schiedsrichterschulung habt, ich kann nur wiederholen, was ich damals nach diesem Besuch beim DFB gesagt habe. Je öfter man sich zum Beispiel ein Foulspiel anschaut und je langsamer es sich anschaut im VAR, umso eher scheint es so zu sein, da könnte vielleicht ein Kontakt gewesen sein. Und was ich mir jetzt aber wünschen würde, weil die letzten Wochen haben genau das Gegenteil bewiesen, dass wenn der VAR sagt, schau dir das nochmal an, dass dann vielleicht auch mal der eine oder andere Schiedsrichter sagt, nee, ich bleibe bei meiner Entscheidung. Für mich ist das nach wie vor kein Elfmeter, weil sonst immer, wenn jemand rausgeht, da selbst Dennis Aitken, den ich irgendwie mag ich den Eidekin. Ja, der strahlt eine Autorität aus. Jetzt wird es wahrscheinlich wieder 500 Leute geben, wenn es denn so viele hören, die sagen, ja, aber der Eidekin damals, als er dieses Spiel gepfiffen hat, ist da scheiße. Aber ich mag irgendwie, so wie er auftritt, das ist ein kleines bisschen cocky, aber nicht unangenehm. Aber bei Gladbach gegen Köln geht er auch raus. Und jedes Mal, wenn ihn der VAR rausholt, dann akzeptiert er im Grunde genommen die Entscheidung des VAR. Und das, ich würde mir halt wünschen. Ja, finde ich schon. Oder hast du andere Erfahrungen?
Finde ich jetzt ein bisschen anders. Es ist ja einfach nur ein anderer Blickwinkel. Und man muss sich ja schon auch bewusst machen und bewusst sein, was da zwischen VAR und Schiedsrichter gesprochen wird. Es wird darüber gesprochen, dass der VAR sagt, warte mal kurz, wir schauen da gerade eine Szene an nach der letzten Ecke. Hast du da was gesehen im Strafraum, kurzer Pfosten? Und dann sagt der Schiedsrichter, ja, habe ich gesehen, da hat der rote Spieler den blauen Spieler ein bisschen geschubst, war für mich aber nicht genug. Und dann wird der VAR, wenn das Thema ist, wird der VAR sagen, okay, gut, wir haben es jetzt auch, wir finden es auch ein bisschen grenzwertig, aber es ist in Ordnung. Wenn aber der VAR sagt, nee, da war ein Spieler mit der Hand am Ball und der Schiedsrichter sagt, wie, was, nee, das habe ich überhaupt nicht gesehen, dann würde er ihn rausschicken. Wenn er jetzt nur sagt, du, das Schubsen war schon stärker, als du vielleicht gedacht hast, dann würde er sagen, nee, ich habe das gesehen, alles gut. Dann würde er ihn wegen dem Schubsen nicht rausschicken. Ne? Also es geht schon um eine unterschiedliche Wahrnehmung, um eine Wahrnehmung, die der Schiedsrichter in dem Moment nicht hatte. Oder eben darum, dass ein Foul zum Beispiel, dass man da sagt, du, dieses Foul jetzt von Luis Diaz von mir aus, das scheint uns rotwürdig, Trefferbild relativ hoch. Ja, Trefferbild habe ich gesehen, das war hoch, aber die Intensität war nicht groß aus meiner Sicht oder irgendwie sowas. Solche Diskussionen werden da grundsätzlich geführt und wenn es eben dazu kommt, dass man sagt, ach so, ja, nee, das habe ich so nicht gesehen, ich habe das anders gesehen, dann wird sich der Schiedsrichter anschauen. Aber es wird nicht so sein, dass der eine Schiedsrichter sagt, du, also das Foul oder der Schubser, der war für mich ein klarer Elfmeter und für dich vielleicht nicht, aber ich schicke dich da jetzt raus. Das, so läuft das meines Wissens nicht ab.
Man merkt übrigens, dass sich der Anchorman schon akribisch vorbereitet auf die Biathlon-Saison, die am 29.11. in Östersund beginnen wird, denn das Wort Trefferbild ist sehr, sehr oft gefallen hier in den letzten Minuten. Aber ich verstehe schon,
was du meinst. Beim Biathlon über Trefferbilder gesprochen? Da gibt es nur Treffer oder nicht? Ist da Trefferbild?
Nein, das sind Trefferbilder, ja, beim Biathlon. Also ich weiß nicht, ob es bei Eurosport auch so ist, aber ich bin mir eigentlich sicher, bei den Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland und auch in Österreich, da wird dann, wenn jemand geschossen hat von den eigenen, unter Anführungszeichen, wird dann gezeigt, ja, die Lisa hat schon viel links oben angehalten. Ich sage Lisa, weil ich für die nächste Big Show 736 dann, ein Interview mit der fantastischen Lisa Hauser plane, Biathlon-Weltmeisterin 2021, könnt ihr euch schon drauf freuen, aber da ist eben ganz, ganz viel von Trefferbildern die Rede. Okay, jetzt bin ich ein bisschen rausgekommen mit Trefferbild, aber okay, einverstanden. Ich finde immer noch, die Diskussion auch, wenn nur eine Fußspitze vorne ist, dann ist es kein Abseits, weil es ja dem Sinn des Spiels, ich weiß gar nicht, welcher Trainer das gesagt hat vor kurzem am letzten Spieltag, aber es ist halt auch so, entweder gibt es das oder es gibt es nicht, ja, und dann kann ich auch sagen, okay, warum nur eine Zehenspitze, warum nicht ein halber Fuß? Also irgendwo muss dann, wenn ich das akzeptiere, dass es diese virtuelle Linie gibt und dieses Lot, das dann gezogen wird, dann müssen alle damit leben und wenn es dann halt wirklich nur die Länge einer Fußspitze ausmacht, dann ist es halt leider so.
Absolut. Da bin ich auch völlig bei dir. Dieses Geheule kann keiner mehr hören, vor allem, weil es nicht überdacht ist. Auch das war, also nicht überdacht im Sinne von nicht ein Dach drüber, sondern einfach denken, wie im Kopf. Zum Beispiel auch dieser Vorschlag damals von Arsene Wenger, der meinte, man müsste zwischen den beiden Spielern, also Angreifer und Verteidiger, erst wenn da eine Lücke zu erkennen wäre, müsste man auf Abseits entscheiden. Es muss einem schon klar sein, dass es immer eine Entscheidung um Millimeter ist. Auch wenn ich sage, ah ja, eine Fußspitze ist erlaubt, also wenn der eine 10 Zentimeter, darf er schon drüber sein. Ja, und was ist denn bei 10,01 Zentimeter? Genau. Oder fangen wir dann bei 10,5 Zentimetern an? Und was ist dann bei 10,6 Zentimetern? Da sagt man auch, wie, wegen 0,1 machen wir da jetzt rum? Ja, dann lass sie einfach laufen. Natürlich ist das alles abseits nicht mehr im Sinne des ursprünglichen Regelerfinders, der sich gedacht hat, du, der Sepp da vorne mit seiner Bierwampen, der kann nicht immer zurücklaufen, wenn wir den Ball verlieren, der bleibt halt da vorne stehen. Das ist ganz normal. Nein, stell den Sepp ins Tor, da muss er sich auch nicht bewegen. Ich bitte, ich muss um Abbitte, oder ich muss Abbitte leisten, natürlich bei allen Torhütern. Natürlich geht das heutzutage auch nicht mehr. Ist schon klar, aber jetzt nur als, um die Geschichte zu Ende zu bringen. Da vorne braucht er schon einen, der muss immer wieder ein bisschen zurückkommen, denn sonst ist er, und dann haben wir diese neue Regel, im Abseits, da vorne wird nicht rumgeparkt. Das war natürlich der grundsätzliche Sinn dieser Abseitsregel, dass der mittlerweile ja nur noch eine, in eine Regel verkommen ist, bei der man sagt, oh, ist da wirklich so der Zipfel des Trikots einen Hauch weiter vorne, hat er die Schuhgröße 43 und der andere nur die Schuhgröße 42,5 und ist deswegen eben jetzt im Abseits oder nicht. Naja gut, das bringt die Zeit mit sich und wir freuen uns übrigens, dass wir einen neuen Gast in unserem Podcast haben, den ich gerade gehört habe, mein lieber Jens.
Ja, ja, also meine Mutter kämpft gerade mit meinem unerzogenen Hund und deshalb müssen wir auch gleich zum Ende kommen, aber wir haben Leserpost bekommen. Selten, aber
Laser.
Doch. Leserpost, ja, selten, aber doch. Und zwar hat uns jemand, ich habe ja das letzte Mal den neuen New Yorker Bürgermeister. Nicht richtig ausgesprochen, aber dann doch gelobt. Und dann schrieb mir jemand, ich sage nicht, wer es ist, weil es tut ja auch nichts zur Sache. Ihre Worte zum neuen New Yorker Bürgermeister Mamdani können nicht unwidersprochen bleiben, denn die Idee kostenloser Bustickets ist sicher nicht der problematische Kern seiner politischen Agenda. Vielmehr ist es sein kaum versteckter Islamismus, Antisemitismus und seine Homophobie, soll das wahrscheinlich heißen. So jemanden zum Hoffnungsträger für ein neues Amerika nach Trump hochzujubeln, Klammer, wie in den vergangenen Wochen vielfach geschehen, Klammer zu, ist im besten Falle kurzsichtig und naiv. Gut. Nicht gut. Also ich bin also nach Diktion dieses Hörers kurzsichtig und naiv und das nur im besten Falle. Gut, schreibe ich also zurück. Ich schicke einen Link des Gesprächs mit Daniel Kehlmann, das ich im Deutschlandfunk zitiert habe und sage dann, okay, Daniel Kehlmann ist für mich eine Quelle, die für mich zuverlässig ist. Woraufhin mir der Hörer wiederum eine andere Quelle schickt. In Soran Mandamis New York werden Juden geduldet, nicht akzeptiert. Quelle jüdischeallgemeine.de. Das lasse ich mal so stehen und vielleicht sagen wir auch was dazu. Nicht, dass ich die jüdischeallgemeine.de kennen würde, aber das ist für mich klar, dass das ein gewisses Interesse vertritt, nämlich das der jüdischen Gemeinde, die natürlich alle berechtigten Interessen haben. Und einen Tag später sehe ich bei Instagram den genannten Soran Mamdani, wie er der jüdischen Gemeinde in New York bei Instagram alles Gute wünscht für einen Feiertag, den ich vergessen habe, dann auch schon darauf hinweist, der größere Feiertag, der kommt ja dann erst in ein paar Wochen. Und jetzt weiß ich auch nicht weiter, Markus. Ich weiß nicht weiter, wem ich trauen soll. Instagram, der jüdischen Allgemeinen, Daniel Kehlmann. Und deshalb frage ich dich, was ist zu tun? Was ist zu tun?
Vielen Dank. Ich bin natürlich in Zeiten wie diesen auch öfters mal überfragt, natürlich, wie ich ja generell auch in Zeiten wie nicht diesen sehr oft überfragt bin. Aber ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass es sehr oft ein ganz wichtiger Ansatz ist, in so einer Debatte einfach mal durchzuatmen und sich einfach mal zu entspannen und einfach mal abzuwarten. Bei den Quellen, wie du schon sagst, muss man natürlich schon so ein bisschen darauf achten, eine gewisse Neutralität, eine Draufsicht zu haben. Es schadet nie, wenn man tatsächlich, gerade wenn man sich so reinsteigert, wenn man einfach auch vor Ort ist und das dort erlebt. Wenn ich nicht vor Ort bin und das nicht erlebe, ist die Frage oder die nächste Frage für mich, muss ich mich da so reinsteigern oder nehme ich das jetzt einfach mal so hin? Da ist jetzt vermutlich ein Wandel, man wird das beobachten. Wenn das jetzt natürlich ein Wandel ist im Sinne von, da gibt es Krieg oder da gibt es irgendwie Unterdrückung oder irgendwas, klar, dann bin ich da zwar natürlich nicht vor Ort, aber dann geht das mich ja dann trotzdem ein bisschen was an. Ich glaube, davon sind wir da noch ganz weit entfernt und ich glaube, dass wir gut daran tun, uns nicht über alles immer aufzuregen. Und
doch.
Da schon, und dann schon auch. Das ist mir schon klar. Du weißt, man heutzutage regt man sich über alles auf und man hat zu allem eine Meinung. Und da ist Asterix völlig gerechtfertigt, dass man sich darüber aufregt, weil du hast schließlich dein Geld investiert und es ist deine Zeit und dein, du hattest dir ein Vergnügen erhofft und wurdest bitter enttäuscht. Und deswegen hast du alles Recht der Welt, dich darüber aufzuregen, weil es dich ganz direkt betrifft. Aber wer jetzt New Yorker Bürgermeister ist, bei aller Liebe, man kann das so sehen, muss man sich in so eine Debatte so hineinsteigern. Ich glaube, man, also ich, wie gesagt, Jens, das ist jetzt nicht Kritik an dir, das ist nicht zwingend nur Kritik an unserem Hörer, das ist jetzt mal so eine generelle allgemeine Kritik und aus meiner Sicht die Sache, lass die doch einfach dann machen und letztendlich, die New Yorker haben ihn gewählt und da wird man sehen, jetzt wie er sich verhält, er wird da ganz sicher nicht die Nationalgarde auf die Straßen holen, das macht dann im Zweifel schon ein anderer, um dafür Unruhe oder irgendwas oder Ausgrenzung zu sorgen. Und deswegen, das sind so Dinge, mit denen ich mich in dem Sinne gar nicht groß beschäftigen kann und will. Ich weiß nur, dass Mamdani bei beim Guardian Football, also Fußball-Podcast, zu Gast war und dass er ein großer Fußballfan ist.
Chelsea oder Arsenal? Was ist es?
Ja. Ich glaube, es ist tatsächlich Chelsea. Aber oder es ist Arsenal gewesen. Mein Gott, ich habe wieder nicht gut aufgepasst. Aber ich glaube, es waren wirklich einer der beiden.
Live-Recherche jetzt und aufregen, ja, aber bitte nur über Asterix in Lusitanien. Was für eine fucking Frechheit.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.